Wir wollen eigentlich, dass die Besucherinnen und Besucher bei uns auch wirklich eine andere Form der Rezeption haben und nicht, wie sie das außerhalb des Museums, dass sie da dauernd an ihrem Mobiltelefon hängen.
Wichtig ist, dass der Nutzer selbst, der Besucher, in die Lage versetzt wird, zu wählen, was für ihn das Richtige ist. Ja, welche Form von Besuch möchte er wählen in einer bestimmten Situation?
Ich glaube, wir alle müssen ein bisschen aufpassen darauf, dass sich das nicht verfestigt. Ein Ort, der schwer zugänglich ist, ein Ort, an dem man sich nicht sicher fühlt, ist ein Ort, wo man nicht hingeht.
Ich darf da vielleicht einmal reingrätschen. Hallo und herzlich willkommen zu Museen Köln, der Podcast, der sich mit interessanten Themen und Geschichten rund um die Kölner Museen befasst. Wir sprechen hier und heute in einer Expertenrunde über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Museen und den Kulturbetrieb. Hier sprechen heute miteinander und diskutieren Frau Dr. Andrea Firmenich, Generalsekretärin der Kunststiftung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf, Frau Professor Vanessa Borgmann vom Fraunhofer-Institut in Stuttgart, die dort das Forschungsprojekt Future Museen leitet und uns online zugeschaltet ist. Daraus ergibt sich wahrscheinlich ein etwas anderer Ton. Frau Professor Borgmann kann uns auch leider nicht sehen, sondern nur hören und umgekehrt. Das heißt, wir werden manchmal gleichzeitig sprechen. Das bitte ich hier an dieser Stelle schon mal zu entschuldigen. Dann außerdem Herr Dr. Yilmaz Civior, der Direktor des Museum Ludwig, bei dem wir heute zu Gast sind. Ganz herzlichen Dank. Und Herr Dr. Matthias Hamann, der Direktor des Museumsdienstes und Herausgeber von Museen Köln, das Magazin, der hier heute dabei ist in seiner Rolle und Funktion als stellvertretender Vorsitzender des Bundesverbandes Museumspädagogik. Ja, und das ist heute am 2. Juli der zweite Teil unseres Podcastes und wir werden uns damit auseinandersetzen, welche Chancen und welche Risiken die Corona-Pandemie für die Museen und für den Kulturbetrieb mit sich bringt. Wir haben im ersten Teil über die Erfahrungen gesprochen und jetzt wollen wir gerne wissen, was wurde daraus gelernt? Wurde etwas daraus gelernt? Die Frage gebe ich jetzt mal an Herrn Dr. Hamann.
Ich glaube, wir sind nach wie vor in einer Lernphase. Und ich glaube, die Learnings, wenn man das so neudeutsch mal bezeichnen möchte, aus dem Ganzen, die werden wir, glaube ich, erst in einem Jahr ziehen können. Ist allenfalls ein Zwischenfazit möglich. Ich glaube aber, was alle, egal in welchem Museum er sich befindet, als Besucher, als Macher, als Vermittler, als Kurator, die Erfahrung, die er macht, oder natürlich auch Sie, das ist, dass wir höllisch aufpassen müssen, dass Museen eben nicht wieder zu Orten werden für die Happy Few. Denn die letzten Jahrzehnte haben nicht nur in Deutschland, sondern noch viel mehr und viel besser vielleicht im angloamerikanischen Raum und im Benelux-Raum oder in Skandinavien gezeigt, wie gut man Museen öffnen kann. Durch die Krise war zumindest am Anfang oder ist vielleicht auch nach wie vor, ist so, dass viele Leute sich nicht trauen und viele doch eher erfahrene Museumsgängerinnen und Gänger anzutreffen sind. Ich glaube, wir alle müssen ein bisschen aufpassen darauf, dass sich das nicht verfestigt. Ein Ort, der schwer zugänglich ist, ein Ort, an dem man sich nicht sicher fühlt, ist ein Ort, wo man nicht hingeht. Wenn wir hier wieder in die Situation verfallen, dass ein Museum ein Musentempel ist, den ich nicht benutzen kann, an dem ich die Erfahrung des Authentischen gar nicht machen kann, weil ich gar nicht reingehe, dann könnte das schwierig sein. Ich glaube, das ist eine, für mich jedenfalls und meine Branche, ein Learning, das wir aus diesen ersten Wochen und Monaten ziehen.
Da stellt sich natürlich sofort die Frage, wie kann das gehen in Zeiten von Corona? Wir haben in unserem ersten Podcast-Beitrag ja auch schon über die Frage gesprochen, welche Rolle kann das Digitale spielen, um vielleicht auch zu öffnen, auch anderen Menschen Zugänge zu verschaffen. Wie kann das jetzt am besten gehen?
Ich glaube, es wird eine Kombination sein. Also zum einen wird das Digitale stärker an Bedeutung gewinnen. Das haben wir gesehen während des Lockdowns, dass das die einzige Möglichkeit, fast die einzige Möglichkeit war, mit unserem Publikum in Kontakt zu bleiben. Also bei uns beispielsweise, wir haben gelernt, dass wir Bewegtbild sofort als erstes auf unserer Webseite sichtbar haben sollten, weil das war der Zuspruch und das Userverhalten, dass das besonders sinnvoll ist. Das werden wir auch nach der Krise nicht ändern, sondern wir sehen, das funktioniert und das werden wir beibehalten. Wir haben aber auch in der Krise gelernt, wie wichtig das Original ist. Und das konnten wir aus vielen Reaktionen, vor allen Dingen über die Online-Medien feststellen, dass unser Publikum gesagt hat, wie sehr sie den direkten Kontakt vermissen mit unseren Kunstwerken. Ich glaube, diese Zweischneidigkeit, einerseits das Digitale wird stärker ausgebaut werden als Reaktion auf die Krise, auf die Pandemie und gleichzeitig wird aber auch dieses Bewusstsein für das Analoge, für auch die Aura des Kunstwerkes, wird stärker im Bewusstsein sein, weil man die wirklich nur vor dem Original auch erleben kann.
Ich glaube, wir sollten vor allen Dingen das eine tun und das andere nicht lassen. Für mich ist das Digitale nach wie vor ein Mittel zum Zweck, um das jetzt mal so zu sagen, um Menschen für die Museen, für die Kunst zu interessieren, sie neugierig zu machen, ihnen vielleicht auch Hintergründe zu eröffnen. Aber vor allen Dingen, glaube ich, müssen wir sehr genau darauf achten, wie können wir das nutzen, um die Begegnung mit dem Original, und da meine ich jetzt nicht nur die herne Aura des Kunstwerkes, sondern gerade in der zeitgenössischen Kunst gibt es eben auch viel Performance und ganz lebendige Formate, die man natürlich in einem Film auch sehen kann, aber ein Film ist und bleibt eben ein Film und ist nicht dasselbe, wie wenn ich mit anderen Menschen zusammen, auch mit den Künstlern, je nachdem, in einem analog in einem Raum bin. Das heißt, wir müssen, glaube ich, und das ist ein langer Prozess auch der Erfahrungen, aber Corona hat uns da sehr hineingeworfen, viel schneller und ich sage jetzt auch mal ganz bewusst härter, als uns vielleicht zum Teil lieb war. Wir müssen diese Prozesse, die jetzt angestoßen sind, radikal nutzen, um eben beide Welten zu eröffnen.
Ja, diesen schönen Begriff des erweiterten Museums. Ein Museum, das sich stark im Digitalen bewegt, verlässt ja sozusagen auch ein bisschen sein eigenes Hoheitsgebiet und gibt Themen in diesen Raum, die das Publikum dann nutzt. Und das Publikum spiegelt ja etwas zurück. Das heißt, diese Interaktion, diese polydirektionalen Kommunikationswege, die der digitale Raum bietet, ist ja vielleicht auch eine Chance, um im Museum damit umzugehen. Das ist so ein bisschen der Begriff von Partizipation. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, dass die Besucherinnen und Besucher sich selbst, sprich ihr eigenes Leben im Museum wiederfinden und dort was einbringen können, dann ist das eine Chance. Ja, wenn das nur das hehre Kunstwerk ist oder die Schatzkammer oder, man kann ja verschiedene Museumstypen denken, dann ist das ein bisschen wenig. Wenn ich aber sozusagen das, was draußen passiert, im erweiterten, im digitalen Raum an Kommunikationskonzepten ins Museum hole, auf eine sehr banale, analoge Art und Weise, indem ich die Leute zum Sprechen bringe, indem ich sie auffordere, indem ich Live-Speaker auf die Flächen stelle, die Dialogsituationen herstellen, dann könnte das möglicherweise etwas sein, wo sich auch alle wiederfinden. Dann ist das eben nicht nur für die Happy Few, sondern für alle möglichen Leute, für Familien, für Kinder, für Senioren, für Menschen, die eben nicht Deutsch sprechen, sondern eine andere Sprache etc. pp. Aber Frau Borgmann, wie ist das mit dem erweiterten Museum? Sind das Dinge, die andernorts schon unterwegs sind? Sie arbeiten ja im europäischen Kontext und beforschen das. Können Sie das irgendwo feststellen?
Also erweitert, glaube ich, ist ganz wichtig im Sinne von, dass man darunter versteht, dass uns Digitalisierung und virtuelle Zugänge eine ganz neue Welt eröffnen und einfach zusätzliche Möglichkeiten zu gestalten. Es geht nicht um Substitution. Es geht nicht darum, dass der reale Besuch und eben das Erleben des Originals, wie es jetzt angesprochen wurde, ersetzt wird. Es geht darum, neue Möglichkeiten aufzumachen und eine Vielfalt an Angeboten zu entwickeln, die uns jetzt eben durch Technik und Digitalisierung möglich werden. Und das sind unterschiedliche Formate. Wichtig ist, dass der Nutzer selbst, der Besucher, in die Lage versetzt wird, zu wählen, was für ihn das Richtige ist. Ja, welche Form von Besuch möchte er wählen in einer bestimmten Situation? Und damit erreiche ich auch eine hohe Zufriedenheit. Wir kennen das aus anderen Branchen und Themen. In der Meetingbranche ist es schon lange diskutiert, inwieweit ersetzt das virtuelle Mieten die Technologien, die wir jetzt auch vielerorts im Einsatz haben in der Breite, inwieweit ersetzt das Reisen und die reale Besprechung. Und ich glaube, da kann man schon auch einen Vergleich ziehen zum realen Museumsbesuch.
Da sprechen Sie eigentlich was an, was uns im Museum auch umtreibt. Da glaube ich, dass das Digitale auch eine Möglichkeit ist, um das ganz praktisch ins Bild zu setzen, dass wenn unsere Besucherinnen und Besucher vor einer Arbeit stehen, vor einem Bild, vor einer Installation oder einer Skulptur, dass sie erstmal diese Arbeit so wahrnehmen können, wie sie analog sich vor ihnen befindet und dann aber über das Digitale zusätzliche Informationen bekommt, beispielsweise, und das kann ja auch sehr vielfältig sein, also welche Musik in dieser Zeit beispielsweise gerade entstand, welcher politische Hintergrund herrschte, in dem diese Arbeit entstanden ist. Für uns ist die Krux, und da haben wir auch noch keine Lösung gefunden, wie ist da das Verhältnis von analog und digital? Wir wollen eigentlich, dass die Besucherinnen und Besucher bei uns auch wirklich eine andere Form der Rezeption haben und nicht, wie sie das außerhalb des Museums, dass sie da dauernd an ihrem Mobiltelefon hängen.
Also ich glaube, dass sich da ganz tolle Lösungen auftun und eben eine große Vielfalt. Jetzt nehmen Sie ein Kunstwerk. Ja. Bislang erschließt sich das der Besucher selbst oder über einen Audioguide, über einen Text, den er dazu hat oder vielleicht über eine Vorkenntnis, ja, die er mitbringt oder eine Vorrecherche. Jetzt habe ich natürlich die Möglichkeit, sowas über digitale Medien unterschiedlichster Art anzureichern. Das heißt, ich kann dem Besucher, wenn ich im Vorfeld des Besuchs oder auf dem Weg hin zu dem Kunstwerk mit ihm irgendwie in Kontakt bin, sei es über das Handy, über einen Audioguide oder über eine Broschüre, die ich ihm aushändige, kann ich ihn ja schon mal hinführen auf dieses Exponat, ja. Was wäre, wenn man jetzt sagen könnte, das Erleben wird danach noch verstetigt, indem ich einen kleinen Raum anbiete oder eine räumliche Situation, wo man sagt, jeder, den es interessiert, der kann sich hier zusammenfinden und es gibt eine mehr oder weniger moderierte Diskussion oder ich kann an der Stelle eben nochmal Hintergrundinformationen erfragen oder erfahren. Da kann dann auch wieder das Digitale ins Spiel kommen. Da kann man dann den Künstler zeigen, wie er im Schaffensprozess ist oder eben auch Vergleiche herstellen, ne? Und vielleicht sogar auch andere Werke dann wieder, die in ganz anderen Orten zu Hause sind, mit reinbringen. In vielen Branchen, in denen wir solche Digitalisierungsthemen untersuchen und was es da für neue Konzepte geben kann, kommen wir immer wieder auf das Thema, wie wichtig es ist, dass man den Nutzern selbst die Wahl lässt, ja, und dass es eben auch wirklich eine Vielfalt des Angebots gibt und dann entscheiden nicht Sie für den Besucher, ob er jetzt sein Smartphone nochmal benutzen möchte, sondern der Besucher entscheidet es selber und er hat die Wahl, ob er das Smartphone einklinken möchte in sein Besuchererlebnis oder ob er sagt, nee, eigentlich nicht. Ich habe auch andere Möglichkeiten, hier etwas zu erfahren.
Ich darf da vielleicht einmal reingrätschen mit zwei Dingen, die mir gerade so durch den Kopf gehen. Es ist vielleicht dasselbe wie die momentane sehr heftige Diskussion, zumindest in Deutschland, wo es immer heißt, die Schulen sind absolut hintendran, was die Digitalisierung anbelangt und wo man jetzt permanent den Frontalunterricht gegen die digitale Form des Unterrichtes
fast schon auch ausspielt, aber dann auch immer wieder darauf hin zurückkommt, dass man sagt, es geht nicht das eine nur noch, so wie es früher war, aber es geht auch nicht nur das andere. Das heißt, eigentlich brauchen wir beides. Ich sehe nur die große Aufgabe für die Museen, wenn man so viel Möglichkeiten eröffnen will, selbst wenn es jetzt mal, ich lasse mal den Kostenfaktor, der dahinter steht, weg, es ist ein unglaublicher Aufwand, über das Original, von mir aus einen Ausstellungskatalog, von mir aus noch ein Handout hinaus, zusätzliche Informationen zu bieten. Das heißt, was da im Hintergrund für die Ausstellungen geleistet werden sollte, müsste oder könnte, weil wir die technischen Möglichkeiten plötzlich haben, das ist ein Riesenberg. Und da, glaube ich, können wir noch viele graue Haare drüber bekommen. Und insofern sollte man, glaube ich, bei allen Möglichkeiten, die das Digitale uns jetzt wirklich eröffnet, es ist ja wie eine neue Welt, sollte man ein bisschen auch die Kirche im Dorf lassen. Und ich stelle mir gerade ein kleines Museum vor, irgendwo in der Provinz, was froh ist, so oder so mit anderthalb Menschen als Personal über die Runden zu kommen. Wie soll das alles leisten können? Ja, ich möchte ein bisschen zurück, auch bei allem Träumen, was alles möglich wäre, dass wir sagen, wir müssen gucken, wie wir schrittweise diese neuen Möglichkeiten, aber auch die neuen Herausforderungen und auch Notwendigkeiten überhaupt gebändigt kriegen.
Ich denke, es braucht ein Konzept, es braucht Mut zur Lücke, und ich würde da Frau Firmenich durchaus recht geben, dass nicht alle Häuser in der Lage sein werden, das zu tun. Und ich glaube auch nicht, dass sie das alle müssen. Denn so wie jedes Museum hoffentlich ein klares Sammlungsprofil hat und sich abgrenzt von anderen, so müsste auch natürlich in diesem Bereich das eine Museum sich vom anderen unterscheiden. Denn nur so kann ich ja den genetischen Satz eines Museums bewahren. Also alles für alle macht überhaupt keinen Sinn. Ich glaube aber, dass man auf der anderen Seite, wenn wir nochmal auf die Besucher, auf die Nutzer zu sprechen kommen, durchaus mal in die 90er Jahre zurückgehen kann. Da gab es eine amerikanische Besucherforscherin, Judy Rand, die hat eine Visitor Bill of Rights geschrieben. Und da ist das Recht auf Selbstbestimmung beispielsweise ein sehr, sehr wichtiges Element. Das heißt, ich kann meinem Publikum, glaube ich, auch viel zutrauen. Ich muss ihm nicht alles vorgeben. Und ich glaube, ich kann einem Publikum auch das Urteilsvermögen zutrauen, dass es erkennt, dass dieses eine Museum, das kleine auf dem Land oder auch das große in der Stadt, das jetzt gar nicht macht, weil es überhaupt nicht passt.
Ich empfinde es, was wir in dieser Arbeit und in dieser Fragestellung vor uns haben, nicht als ein Träumen. Ich sehe es mehr als ein Werkzeugkasten, der sich auftut. Und der wird um einige neue Werkzeuge ergänzt und angefüttert. Früher ist man mit der Kutsche gereist und wusste, man muss für eine bestimmte Strecke einfach eine bestimmte Zeit also in der Planung berücksichtigen. Mittlerweile können wir fliegen und wissen, man kann dieselbe Strecke auch in einem Bruchteil dieser Zeit absolvieren. Und ähnlich ist es mit der Digitalisierung. Es tun sich durch Technik, durch Digitalisierung neue Möglichkeiten auf, also neue Möglichkeitsräume. Das heißt, um Himmels Willen nicht, dass man alles und vor allem auch nicht alles gleichzeitig nutzbar machen muss. Das wäre verkehrt. Ja? Sondern ich wähle mir, um in dem Bild des Werkzeugkastens zu bleiben, genau das Werkzeug aus, von dem ich glaube, dass meine Aufgabe damit am besten bewältigt werden kann und am zielführendsten. Und genauso sollten diese Möglichkeiten verstanden werden. Und auch ein kleines Museum kann das bewerkstelligen.
Vielen Dank, Frau Borgmann. Ich schalte mich hier an dieser Stelle noch einmal ein. Und danke jetzt erstmal allen Beteiligten für diese Einblicke und Ideen und ja, zum Thema, welche Chancen und Risiken bietet die Corona-Pandemie für die Kultur, für die Museen. Und hier hat sich gerade eine interessante Diskussion entsponnen zur Rolle der Digitalisierung. Ja, ganz herzlichen Dank auch an die Hörerinnen und Hörer. Das war der zweite Teil unseres Podcasts und ich möchte hier schon den dritten und sicherlich sehr spannenden ankündigen, nämlich den, der sich mit der Zukunft der Museen im Wandel befassen wird. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören.
ein Podcast von Play.
Press Play.
Press Play.
Press ein Podcast Play. Von Press Play Productions.
Press Play Productions.
Ein Podcast von Press Play Productions.